Ja, mir geht es heute so, wie meinem Opa vor einigen Jahren, wo ich noch ein kleiner Junge war. Da feierten wir mit der Gemeinde ein Fest. Der Vorteil da war, er war als dritter Prediger dran. Und dann hatte er den Mut gehabt zu sagen, wir haben heute genug gehört, lasst uns den Gottesdienst beenden. Das war für mich als Junge damals eine richtig gute Predigt. Aber da es heute die erste ist, und die letzte, denke ich mal, ist es wert, dass wir uns dem Wort Gottes widmen. Ich wollte zum Anfang eigentlich ein Video laufen lassen und eine PowerPoint-Präsentation. Alles war vorbereitet, aber dennoch, es funktioniert gar nichts davon. Aber das Gute ist, wir haben eine Bibel. Sie ist niedergeschrieben, damals auf Steintafeln, jetzt auf einem Blatt Papier. Und das funktioniert immer. Und zum Anfang möchte ich uns eine Geschichte vorlesen, die für Kinder auch sicherlich sehr interessant ist. Und möchte ich einfach motivieren, hört bei dieser Geschichte sehr gut zu, denn sie ist sehr lebensnah. Da waren wir alle schon mal gewesen. In einem Mutterschoß sind Zwillinge empfangen worden. Die Wochen vergehen und die Knaben wachsen heran. Auch das Bewusstsein wächst und mit dem Wachsen steigt auch ihre Freude. Ihr folgendes Gespräch schrieb Henry Nouwen. Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? Ist es nicht wunderbar, dass wir leben? Und sie beginnen, ihre kleine Welt zu entdecken. Da finden sie die Schnur, die sie mit ihrer Mutter verbindet und ihnen die Nahrung gibt. Und sie singen vor Freude, wie groß muss die Liebe unserer Mutter sein, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Die Wochen vergehen und es werden zu Monate und je länger sie leben, merken sie, wie sie sich verändert haben. Was soll das nur bedeuten? Fragt der eine. Das heißt, sagt der andere, dass der Aufenthalt in dieser Welt zu Ende geht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der andere. Ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine andere Wahl. Du spürst es selbst, entgegnet der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Wie soll das denn möglich sein? Zweifelt der andere. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Und wie werden wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere diesen Schoß verlassen und niemand ist zurückgekommen und uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, Schluss und aus. Die Geburt ist das Ende. So fällt der eine in Depression und sagt voll Traurigkeit, wenn die Empfängnis hier endet im Schoß, dann ist alles zu Ende. In einem Wort gesagt, es ist sinnlos. Vielleicht gibt es hinter all dem gar keine Mutter. Aber sie muss doch existieren. Wie sollten wir hierher gekommen sein? Und wie sollten wir am Leben bleiben? Hast du unsere Mutter je gesehen? Fragt der andere. Und so warteten die beiden die letzten Tage ab, teils mit großen Ängsten, teils mit Hoffnung. Und dann kommt die Geburt. Als die Zwillinge den Schoß der Mutter verlassen haben, öffnen beide ihre Augen und das, was sie sehen, übertrifft ihre kühnsten Träume. Diese Geschichte ist für unser Hinterkopf gedacht. Behaltet sie hinten und wir gehen über zum Wort Gottes in Johannes 5, Vers 28 und 29. Johannes 5, Vers 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Heute soll mein Thema über Glauben gehen. Und ich möchte heute über Helden sprechen. Über Helden, die in der Bibel aufgezeichnet wurden. Helden haben oft heute eine Vorstellung, die etwas verkörpern wie unsterblich. Oder sie sind nie müde, sie erkämpfen unermüdlich. Sie besiegen als Einziger eine ganze Stadt, ein ganzes Land. Aber ist das wirklich ein Held? Nach der Bibel, wenn wir schauen, was Gott schreibt, was ist wirklich heldenhaft? Gibt es ein bestimmtes Merkmal, das Helden auszeichnet? Die einfache Antwort darauf ist ihr Leben. Ihr Leben zeichnet sie damit aus. Und ich möchte heute auf 6 Helden eingehen, die in der Bibel niedergeschrieben wurden. Und wir fangen mit dem ersten an, in 1. Mose 4, 1. Mose Kapitel 4 von 3 bis 4. Da geht es um Abels Glaube. Er zeigte sich in der Haltung. 1. Mose 4, 3 bis 4. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Vers 5 noch, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Es ist interessant, dass wir hier lesen, nach geraumer Zeit opfern 2 Brüder. Diese 2 Brüder, man geht davon aus, man muss davon ausgehen, es gab eine riesen Erdbevölkerung in dieser Zeit. Und diese 2 Brüder wurden unterrichtet, wie man sich Gott naht. Sie wurden unterwiesen von ihren Eltern. Gott zu nahen ging es nur auf einem Weg. Es musste Blut fließen, es musste ein Opfer dargebracht werden. Es war eine Verordnung von Gott an den Menschen. Es war etwas, was Gott festgesetzt hatte. Und Abel wusste dies und glaubte. Sein Glaube trieb es so weit, dass er es in die Tat umsetzte. Er sagte, Gott, das, was du festgesetzt hast als Verordnung, daran will ich mich halten. Und er nahte sich Gott durch ein Opfer. Kain dagegen hat Gott missachtet. Er versucht es auf einem anderen Wege. Der zweite Held lesen wir in 1. Mose 5. 1. Mose 5 von Vers 18 bis 24. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuschala. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuschala gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Über Henoch steht sehr wenig in der Bibel. Aber interessant fand ich, dass dieser Henoch auch in Hebräer 11 aufgelistet wird. Wir lesen, dass er mit Gott wandelte. Was heißt das, wenn die Bibel sagt, Henoch wandelte mit Gott? Wenn man mit einem Gott wandelt, heißt das, in ständiger Gemeinschaft mit diesem Gott zu sein. Er wurde entrückt. Warum wurde er entrückt? Und es ist interessant, das Leben Henochs zeigte mir etwas. Henoch glaubte. Und das ist eine Geschichte von Henoch. Die Bibel sagt, Henoch ging mit Gott. Was ist es heute für uns? Henoch glaubte. Was tun wir? Glauben wir oder glauben wir nicht? Henoch hatte eine ständige Gemeinschaft mit Gott. Wie sieht unsere Gemeinschaft aus mit unserem lebendigen Gott? Ist sie lebendig? Ist sie durchtrieben durch diesen Willen, immer wieder Gott zu suchen? Henoch wurde entrückt und damit symbolisiert er die Entrückung der Gemeinde. Und wir können uns sicher sein, wenn wir heute glauben, wenn wir diesen Gott suchen, wenn wir mit ihm wandeln, werden wir Entrückung erleben oder aber auch das, was wir in Johannes 5 lesen, dass wenn wir sterben, weil unsere Zeit begrenzt ist, wir entschlafen werden zum ewigen Leben. Der dritte Held, Noah, gehorcht. Und das lesen wir in 1. Mose 6. Ich lese den ersten Vers, Vers 9 und den letzten Vers 22. 1. Mose 6, 9 und 22. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Es ist interessant, dass Gott ihm ein Zeugnis wiedergibt. Gott suchte einen Menschen inmitten dieser Welt, die verdorben war, wo Menschen sich gestritten haben, wo Menschen Gott nicht mehr gesucht haben. Gott suchte einen Menschen aus, der mit Gott wandelte. Gott trug ihm auf, wie er die Arche bauen sollte. 300 Ellen hoch, wie viele Ellen auch lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen breit. All die Details gab Gott Noah mit. Er gab ihm mit, was er in die Arche mitnehmen sollte. Welches Tier, von welcher Art, wie viele davon. Und das Interessante ist, es ist eigentlich nichts Spektakuläres. Aber hier sehen wir wieder ein Prinzip, nur ein Mann, der glaubte an Gott. Er wandelte mit Gott und Gott suchte ihn aus zu diesem Auftrag. Und das ist interessant, Gott gibt ihm all diesen Auftrag mit all diesen Kleinigkeiten, wo wir manchmal denken, wofür soll ich mich daran halten? Aber Noah tat es. Und in Vers 22 im gleichen Kapitel lesen wir, und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Noahs Gebot war zu bauen. Bau die Arche, das war sein Gebot. Uns hat Gott auch Gebote gegeben. Das Interessante ist, kennen wir sie? Lesen wir die uns immer vor? Prägen wir sie uns immer wieder ein? Versuchen wir uns nach diesen Geboten zu richten? Sind diese Gebote unser Maßstab unseres Lebens? Der vierte Held, den finden wir in 1. Mose 22, 1 und Vers 18. 1. Mose 22, 1 und Vers 18, da geht es um Abraham. Abraham ist bereit, loszulassen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Gott prüfte Abraham mit einer einzigen Frage. Oder er rief ihn, Abraham. Vielleicht denken wir, was ist daran schwer, zu sagen, hier bin ich. Aber die Frage ist, wenn Gott heute dich ruft, wenn er deinen Namen erwähnt und dich ruft zu einem Auftrag, zu einem Gehorsamsschritt, zu etwas, was ihn vielleicht groß machen könnte, sind wir dann auch gehorsam wie Abraham und sagen, hier bin ich? Gott gab Abraham die schwerste Prüfung seines Lebens. Gott wusste genau, was Abraham liebte. Es war sein Sohn Isaac und er sagte, geh hin und opfere ihn. Abraham könnte schreien, Gott, hast du es nicht vergessen? Du hast mir durch diesen Sohn alles verheißen. Die Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel sind, so zahlreich wie der Sand am Meer ist, nicht zu zählen. Abraham geht ein. Er sagt, hier bin ich. Er folgt all dem, was Gott ihm auftrug. Er ging, seinen Sohn zu opfern. Wir kennen die meisten diese Geschichte und wir kennen den Ausgang dieser Geschichte. Am Ende seiner Prüfung lesen wir in Vers 18 im gleichen Kapitel, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Warum? Weil du meiner Stimme gehorsam warst. Abraham hatte eine Prüfung. Abraham zeigte seinen Gehorsam. Aber warum? Weil er glaubte. Er glaubte an einen Gott. In dieser Zeit, wo er seinen Sohn opfern musste, war ihm klar, sein Sohn wird nachher tot sein. Aber er glaubte an einen Gott, der selbst die Toten zur Auferstehung bringen kann. Der kann sie wieder lebendig machen. So groß war Abrahams Glaube. Abraham bestand seine Prüfung Und somit wurde er für Gott ein Glaubensheld. Den fünften Held, Josef sieht den Auszug aus Ägypten voraus. Den finden wir in 1. Mose, Kapitel 50, 24 und 26. 1. Mose 50, 24 und 26. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hatte. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einem Sarg in Ägypten. Josef, ein Mann, der glaubte. Josef, ein Mann, der immer auf der Suche nach Gott war. Sein Leben war geprägt von Gottes Absichten, von Gottes Taten. All seine Träume, die er deuten musste, damit er auch zum Teil am Leben blieb, waren zur Verherrlichung Gottes geschehen. Aber dies konnte alles nur passieren, weil sein Glaube groß war. Sein Glaube war unerschütterlich. Er glaubte an einen allmächtigen Gott. Und wir denken hier, was ist schon dabei, dass er seinen Leichnam aufträgt, wegzuführen, nachdem das Volk aus Ägypten herausgeführt wurde. Aber ich glaube, es steckt viel mehr dahinter. Denn Josef, er sah diese Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Er hatte ihnen gesagt, dass er sie in das Land Kanaan führte, noch führen wird. Und das Volk Israel, es war in Ägypten gewesen aufgrund einer Hungersnot. Josef, er war dort zu einem Minister erwählt worden, zum Führer des Landes, wie auch immer. Der Pharao war darüber gestellt. Aber das ist interessant, was Josef hier auch wieder hervorbringt in dieser Geschichte. Was wäre es für ein Gott, wenn er gesagt hätte: Ich bringe euch in das Land Kanaan, und tut es nicht? Wir Menschen, wir können das. Wir geben Versprechen und am Ende merken wir können nicht alle Versprechen einhalten. Doch Josef gibt hier eine Message an seine Brüder. Er sagt: Gott hat es versprochen. Gott ist treu. Gott fordert den Menschen nicht auf, treu zu sein. Nein, Gott selbst ist Treue. Der sechste Held, den finden wir in 2. Mose 14 und somit auch der letzte. 2. Mose 14 von 10 bis 14, da lesen wir über Mose, wie er seine Führung übernimmt. 2. Mose 14, 10 bis 14. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. In einer Situation, wo alles eskaliert. Wer würde sich von uns trauen, in ein Fernsehen zu schreien: Jesus kommt wieder, mach dich bereit. Du würdest ein Gesicht bekommen, deutschlandweit. Dich würde jeder kennen. Vielleicht anschmunzeln und fragen: Wo bleibt denn Jesus? Mose hatte einen Auftrag von Gott bekommen: Übernimm Führung. Und in einer Situation, wo er das Volk überredet hatte: Kommt, wir gehen aus diesem Land. Gott hat mich beauftragt, euch hinauszuführen in ein Land, das Befreiung schenkt. Aus der Sklaverei heraus. Mose war derjenige, der all das für schuldig erklärt wurde. Sie liefen aus diesem ägyptischen Land, standen vor dem Meer und hinter ihnen das Volk, das ägyptische Volk, ihre Sklaventreiber. Und das ist irgendwie ein geschriebenes Gesetz, dass wenn du abhaust und gefunden wirst, dir wird es viel schlimmer ergehen. Und das wusste jeder aus dem Volk Ägypten, aus dem Volk Israel. Sie wussten genau, dass wenn die Ägypter jetzt kommen und uns gefangen nehmen, sie werden uns noch mehr auspeitschen. Sie werden uns noch mehr quälen, noch mehr arbeiten lassen. Mose, warum hast du uns das angetan? Aber Mose ergreift in diesem Moment, wo Gott scheinbar total weit entfernt ist, greift er zurück an einen Gott, an den er glaubt. Er schreit etwas heraus in Vers 13 und 14. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr sollt still sein. Es ist interessant, er sagte, fürchtet euch nicht, steht fest, der Herr wird für euch kämpfen. Und das ist ein interessantes Prinzip, was wir immer wieder in der Bibel finden. Eine Geschichte zum Schluss. Ein älterer Mann oder ein Opa bekam zu seinem 75. Geburtstag einen Rundflug über seinen Heimatort, in dem er sein ganzes Leben lang verbracht hatte. Obwohl er nie geflogen war, nahm er dieses Geschenk seines Enkels an. Der Flug ging los, sie hoben ab, sie kreisten circa 20 Minuten über seine Stadt. Und der Enkel unten am Boden natürlich ganz aufgeregt, wie wird der Opa wohl diesen Flug überleben? Er ist noch nie geflogen, hat er denn wohl Angst oder nicht? Doch der Pilot kam sicher wieder zur Erde zurück, ist gelandet und die erste Frage natürlich vom Enkel war, Opa, hattest du überhaupt keine Angst? Nein, antwortete er verlegen, aber ich habe mich auch die ganze Zeit nicht mit dem vollen Gewicht auf meinen Sitz gesetzt. Wir lachen drüber, es ist auch gut so, wir brauchen Humor. Wir Erwachsene wissen ganz genau, in einem Flugzeug kannst du dein Gewicht ruhig auf den Sitz verlagern. Es bringt nichts, wenn du dich irgendwo noch ein bisschen festhältst und nur mit der halben Gewichtszahl auf deinem Sitz sitzt. Das ist total schwachsinnig. Aber wie oft, musst dich feststellen, machen wir das im Glauben. Wir setzen unseren Glauben nicht komplett auf einen souveränen Gott. Wir lassen ihn in unser Leben eingreifen und machen, aber nur so lange, bis mein Gesicht noch vor den Menschen okay ist. Nur so lange, bis ich noch irgendetwas manövrieren kann, wenn Gott doch auf einmal der Ruder aus der Hand gleitet. Diese Glaubenshelden hat Gott völlig umsonst niedergeschrieben, wenn ich und du nicht bereit sind, diesen Gott zu glauben und zu vertrauen. Und weil wir Advent feiern, müssen wir uns die Frage stellen, wem glaube ich? Auf wen setze ich mein Vertrauen? Ist es der Schöpfer dieser Welt? Welches Zwilling bin ich aus dem Bauch der Mutter? Wieder zurück zur ersten Geschichte. Was war das eine Zwilling? Ein Zwilling war voller Hoffnung. Es strahlte Hoffnung aus und versuchte, diesen anderen mitzunehmen und sagte, du, es muss eine Mutter geben, sonst wären wir nicht. Es muss ein Leben nach diesem Leben geben. Wir werden unsere Mutter sehen. Oder bin ich das Zwilling, das Depression verfällt und trotz, dass es in diesem Bauch, im Schoß der Mutter liegt, seine Mutter nicht wahrnimmt? Aber genauso verhält es sich mit uns heute. Wir sind im Schoß der Mutter sozusagen in dieser, auf dieser Erde. Gott hat diesen Planeten geschaffen. Überall sehen wir seine Hände. Du sitzt in dem Schoß der Mutter und kannst den Schöpfer vielleicht nicht begreifen. Guck mal nach rechts, guck mal nach links zu deinem Nachbar. Er oder sie sind alle von Gott geschaffen. Die Kinder, die hier immer wieder quaken, heute sind sie recht ruhig, sind ein Beweis dafür, dass Gott immer noch Leben schafft, immer noch Leben will. Er will, dass du ihm völlig anvertraust. Ich komme zum Schluss mit dem Vers aus Hebräer 11, Vers 6. Einer der letzten Verse. Hebräer 11, Vers 6 drückt eine tiefe Wahrheit aus. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich lade dich dazu ein, an diesen Schöpfer, an diesen Gott, der dich und mich und all das, was hier auf Erden ist, geschaffen hat. Ich lade dich ein, diesen Gott zu glauben, welcher will, dass alle gerettet werden. Diesen Beweis, welcher will, dass alle gerettet werden, finden wir in Römer 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Die Bibel gibt dir heute eine frohe Botschaft. Wenn du Advent feierst, wenn du auf den Retter wartest, wenn du auf den Gott wartest, der versprochen hat, wiederzukommen, wenn du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund es in dieser Welt bekennst, so bist du gerettet. Die Kehrseite steht auf dem Blatt in Römer 6, Vers 23. In Römer 6, 23 lesen wir: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sind alle geboren in Sünde. Unsere letzte Predigt am Sonntag hat es klar gemacht. Römer 3, 23 sagt es auch aus. Alle gehen wir verloren, weil wir in Sünde geboren sind. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus, unserem Herrn. Und das wünsche ich mir, dass du das heute erfasst. Erfass diesen Glauben an einem Schöpfer, der allmächtig ist, der allwissend ist, der dich und mich geschaffen hat. Ich wünsche dir, dass du Advent nicht einfach feierst, weil Weihnachten ein schönes Fest ist. Nein, sondern mit dem Hintergedanken, viel mehr. Advent kann so viel mehr bedeuten. Für uns Christen ist immer Advent eine Erinnerung auf das Warten unseres Herrn, auf das Versprechen, das er uns gegeben hat, er kommt wieder. Und die Frage ist, bist du bereit? Glaubst du ihm wirklich? Glauben wir ihm wirklich? Sind wir bereit, auf Erden hier zu Schanden zu werden, damit Gott groß wird? Und ich möchte einen jeden dazu aufrufen, der diesen Schöpfer noch nicht angenommen hat. Komm nach dem Gebet zu Menschen, die aus den Augen nichts Sehnlicheres ausstrahlen, als mit dir zu beten. Als mit dir deinen Glauben an den Gott zu übergeben. Lass uns aufstehen. Wir beten zum Schluss. Und auch um die Dinge, die wir im Mitteilungsteil hatten, können wir auch gerne beten. Lass uns aufstehen zum Gebet und ich werde zum Schluss abschließen.